Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Das Leben ist voller Risiken und selbstverständlich ist das bei der Geldanlage an den Kapitalmärkten nicht anders. Eine ordentliche und auskömmliche Rendite gibt es eben nicht ohne ein gewisses Maß an Risiko. Doch wie lassen sich Risiken im Portfolio auf ein erträgliches Maß minimieren, ohne auf zu viel Performance verzichten zu müssen? Ja, das ist oftmals eine echte Gratwanderung, bei der wir heute in diesem Podcast helfen und ein paar Wanderstöcke zum besseren Halt verteilen wollen. Und gern können Sie, ja, und dieser Hinweis sei gleich zum Beginn gestattet, diesen Podcast überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen jetzt an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, jeder von uns hat ein gewisses Maß, so würde ich es mal formulieren, an subjektiver Risikobereitschaft in allen Lebensbereichen entwickelt. Du sicherlich auch. Wo liegst du denn auf einer Skala von 1 bis 10? Wie würdest du dich selbst einschätzen?
Ja, Andreas, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon lange nicht mehr diese Frage gestellt bekommen. Und das ändert sich irgendwo auch mit der Zeit. Also aktuell würde ich sagen, meine Risikobereitschaft ist so zwischen 7 und 8 auf deiner Skala von bis zu 10.
Naja, also eher im oberen Viertel angesiedelt.
Ich denke schon.
Bist du denn auch risikobereiter geworden im Verlauf deiner Berufslebenserfahrung oder nimmst du Risiken aus dem Alltag eher raus?
Ja, wahrscheinlich schon eher raus. Also meine Risikobereitschaft hat mit dem Alter schon eher abgenommen. Aber weniger wegen mir persönlich, sondern einfach aufgrund der Verantwortung für die Familie, vor allem natürlich wegen der Kinder. Ich kenne da schon den einen oder anderen, der deshalb sein geliebtes Motorrad stillgelegt hat. Gut, ich fahre ja, wie du weißt, kein Motorrad, sondern Mountainbike. Deshalb muss ich nicht unbedingt dieses einmotten. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja, wenn die Kinder mal auf eigenen Füßen stehen, wieder risikobereiter.
Das könnte natürlich sein, so ganz risikobereit ins Sudoku-Spiel reingehen oder so. Das wäre ja vielleicht auch mal was für die kommenden Jahre, lieber Karl.
Jetzt soll es Hallen-Jojo.
Oder so, genau. Jetzt soll es jedoch weniger um den Alltag, sondern vielmehr um die Risiken bei der Geldanlage gehen. Natürlich, denn unser Podcast heißt ja bekanntermaßen Klug anlegen. Welche grundsätzlichen Risiken gibt es denn, wenn man sein Geld an der Börse anlegt, Karl?
Ja, normalerweise werden hier als Antwort die üblichen Risikoarten aufgezählt, also generelle Wirtschafts- und Konjunkturrisiken, speziell bei Anleihen, Zins-, Bonitäts- bis hin zu Insolvenzrisiken, bei Aktien allgemeine unternehmerische Risiken und das Risiko heftiger Kursschwankungen. Aber letztlich laufen all diese Risiken immer darauf hinaus, dass du durch Kursverluste Geld verlieren kannst. Und das kann natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen passieren. Übrigens, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, selbst 2 Aktienanlagen können einen völlig unterschiedlichen Risikocharakter haben. Das wird gerne vergessen, obwohl das ganz entscheidend ist. Stell dir vor, du hast so richtig Pech gehabt und mit deinen Aktien einen Kursverlust von 40% gemacht. Welches Risiko hinter diesem Kursverlust wirklich steckt und vor allem wie gefährlich das Ganze letztlich ist, hängt entscheidend davon ab, wie die Aktienanlage konkret strukturiert ist. Ist sie breit diversifiziert, dann kannst du dich im Grunde mit Sicherheit darauf verlassen, dass sich deine Anlage wieder erholen wird. Ist es aber ein auf nur wenige Aktien konzentriertes Depot oder gar ein Einzeltitel, dann hast du keinerlei Gewähr, dass du die Verluste jemals wieder ausgleichen kannst. Die 40% Verlust sind also völlig unterschiedlich zu bewerten. Im ersten Fall ist das dahinterstehende Risiko viel weniger problematisch als im zweiten. Es ist also völlig falsch, was viele aber glauben, dass Aktienrisiko gleich Aktienrisiko ist.
Und wenn wir nicht nur über Aktien sprechen, Karl, sondern auch über andere Anlagen, wie sieht es da aus?
Wenn man noch andere Anlagenarten berücksichtigt, wie Anleihen oder Rohstoffe, dann sind die Unterschiede noch größer. Nimm Anleihen. Wie schon gesagt, auch mit denen kannst du Kursverluste machen. Aber bei Anleihen ist schon von der Konstruktion garantiert, dass sie am Ende der Laufzeit zum Nennwert getilgt werden. Darum ist es sicher, dass sie immer wieder steigen werden, selbst wenn sie zwischenzeitlich weit unter den Nennwert fallen. Eine Ausnahme ist es, wenn der Emittent zahlungsunfähig wird. Dann kann man auch mit Anleihen sein ganzes Geld verlieren. Dieses Risiko ist aber vor allem bei Unternehmensanleihen relevant. Bei Bundanleihen oder auch bei Anleihen anderer großen Industriestaaten ist das so gut wie ausgeschlossen. Generell gilt also, Risiko ist nicht gleich Risiko. Es kommt auf die Art der Anlage an, aber auch darauf, ob sie breit diversifiziert ist oder ob es sich womöglich um eine Einzelwertanlage handelt.
Und wie berücksichtigt ihr das in der Anlagepraxis?
Indem wir für jede Anlage mittels geeigneter Kennzahlen alle unterschiedlichen Aspekte des Risikos bewerten. So ist zum Beispiel nicht nur der Umfang möglicher Verluste relevant, sondern eben auch die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verlustes. Und vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kurse wieder erholen. Wenn wir beispielsweise Staats- und Unternehmensanleihen bewerten, dann kann man zu gleichen Werten, was den Umfang eines möglichen Verlustes anbelangt, kommen. Aber hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Kurserholung zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen. Beim Bundanleihen liegen sie nahezu bei 100%, bei Unternehmensanleihen dagegen je nachdem bei vielleicht 60-70%.
Und passend dazu habe ich in einer eurer Kundenbroschüren, ja, ich lese die hin und wieder, ja, eine ganz nette Formulierung gefunden. Da war die Rede von einem bescheidenen, aber ambitionierten Risikomanagement, das ihr pflegt. Was meint ihr denn damit?
Bescheiden ist unser Risikomanagement, weil wir nicht vorgeben, das zu können, womit die meisten unserer Wettbewerber werben. Nämlich mittels Risikomanagement die großen Abschwünge zu prognostizieren und den Anlegern dadurch Verluste zu ersparen. Das hätte natürlich jeder gerne, ich übrigens auch. Und genau deshalb behaupten auch Banken und Fondsgesellschaften immer wieder, dass sie das könnten. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Die zeigen eindeutig, dass diejenigen, die das versuchen, den Kunden damit im Schnitt eine geringere Wertentwicklung einbrocken, statt eine höhere. Das heißt, wir sind nicht deshalb bescheiden, weil wir dümmer sind als unsere Konkurrenz, sondern weil wir die objektiven Zahlen und die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema ernst nehmen. Und dies sagt uns eindeutig, dass Kursprognosen reine Spekulation sind und die großspurigen Behauptungen, mittels irgendwelcher Methoden Aktienmarkteinbrüche vorher erkennen zu können, ist letztlich nichts anderes als die Behauptung, Kurse prognostizieren zu können. Und das funktioniert nicht. Und wenn dann allenfalls zufällig, das gilt übrigens auch in Krisenzeiten, da sogar ganz besonders.
Und was hat es jetzt mit der ambitionierten Komponente auf sich?
Ambitioniert ist unser Risikomanagement, weil wir den Anspruch haben, damit sämtlich unnötigen Risiken eines Portfolios zu eliminieren. Und das gelingt nicht mit irgendwelchen großartigen Crash-Prognosemodellen, sondern nur durch das Zusammenspiel vieler kleiner und wenig spektakulärer, aber dafür umso wirkungsvoller Maßnahmen. Letztlich ist das die harte Arbeit des Risikomanagements, die viel handwerkliches Know-how fordert. Aber wie gesagt, es ist natürlich viel spektakulärer, sich hinzustellen, zu behaupten, man habe das Crash-Umgehungssystem entwickelt. Traurig ist, dass immer noch so viele auf diese Sprüche hereinfallen, nicht erkennen, dass das reines Marketing ist. Vermutlich vor allem deshalb, weil sie sich es einfach wünschen.
Nun ja, am Ende geht es sicherlich immer auch darum, die Risiken bei der Geldanlage eben breit zu streuen. Das hast du auch schon vielfach hier in diesen Podcasts erwähnt. Was bedeutet das nun aber in der Praxis? Was bedeutet Diversifikation für ein Portfolio, Karl?
Damit sprichst du die wahrscheinlich wichtigste Maßnahme des Risikomanagements an, eine echte Diversifizierung. Damit werden nämlich alle Risiken beseitigt, die vom Aktienmarkt nicht mit einer höheren Rendite, sprich einer sogenannten Risikoprämie, entlohnt werden. Solche Risiken treten immer dann auf, wenn eine Depotstruktur nicht ausgewogen ist. Durch eine intelligente Diversifizierung gelingt es, das Risiko des Depots so weit wie möglich abzusenken, ohne sich damit zugleich die Renditechancen kaputt zu machen. Genau da liegt der Unterschied zu einer reinen Risikominderung. Wenn du zum Beispiel in einem Depot die Aktienquote absenkst und dafür Anleihen reinnimmst, dann hast du zwar Risiken reduziert, aber du hast nicht diversifiziert, weil dadurch zugleich die Rendite geringer wird. Damit wir uns nicht falsch verstehen, durch eine Absenkung der Aktienquote Risiken abzusenken ist extrem wichtig. Wir machen das laufend, um das Risikopotenzial des Depots, der Risikotragfähigkeit unserer Kunden anzupassen. Aber wie gesagt, es ist keine Diversifizierung.
Mhm. Wie sieht denn jetzt, ich bin etwas nachdenklich, weil das ist ganz spannend, was du sagst. Deshalb nochmal nachgefragt, wie sieht denn aus deiner Sicht ein gut diversifiziertes Portfolio aus?
Das Ideal eines perfekt diversifizierten Depots ist das sogenannte Marktportfolio. Denn das hat die sogenannte Effizienzeigenschaft. Das heißt, es gibt keine andere Depotstruktur, die bei gleichem Risiko eine höhere Rendite erwarten lässt. Das ist immer und immer wieder bestätigt worden, sowohl theoretisch als auch empirisch. Im Grunde ist das die Quintessenz der gesamten wissenschaftlichen Finanzmarktforschung. Jetzt fragst du natürlich, was ist das Marktportfolio? Bei Aktien zum Beispiel ist das Marktportfolio ein Depot, das alle weltweiten auf liquiden Märkten gehandelten Aktien beinhaltet. Da reden wir von ungefähr 65.000 Werten. Allein an der Zahl siehst du schon, dass man in ein solches Marktportfolio unmöglich direkt investieren kann. Bei einer echten Diversifizierung geht es also darum, eine Depotstruktur zu entwickeln, die diesem Marktportfolio so nahe wie möglich kommt. Eine solche Struktur für Anleger investierbar zu machen, ist richtig Arbeit. Vor allem ist das auch keine statische Angelegenheit. Die Märkte entwickeln sich ja laufend weiter und entsprechend muss das Ganze auch laufend gepflegt und gegebenenfalls auch angepasst werden.
Und wenn wir das jetzt ein bisschen weiterdenken, Karl, wie viele Anlageklassen sollte denn ein erfolgreiches Portfolio innehaben?
Das kommt darauf an, wie man Anlageklassen genau definiert. Wenn wir mal nur die großen übergreifenden Anlageklassen betrachten, dann sollten es tatsächlich nur Aktien und Anleihen sein. Beides, aber unbedingt auf internationaler Ebene. Alle weiteren Anlageklassen wie Rohstoffe, alternative Investments und so weiter haben in einem effizienten Depot nichts verloren. Innerhalb von Aktien und Anleihen muss man aber genauer unterscheiden. Die entsprechenden Kategorien könnte man durchaus auch als Anlageklassen bezeichnen. Im Fachjargon spricht man aber nicht von Anlageklassen, sondern von Faktoren. Bei Aktien sind die folgenden Faktoren relevant. Also Standardwerte ist klar, Market, dann die Nebenwerte, Small Cap, Substanzwerte, Value, Kursdynamik nennt man Momentum und geringe Schwankungsintensität, Low Vol. Wobei die Standardwerte ungefähr 50% des Depots ausmachen sollten. Bei Anleihen gibt es die Zinsempfindlichkeit und die Auswahlwahrscheinlichkeit. Ein effizientes Portfolio hat somit zwei Anlageklassen mit insgesamt 7 Faktoren.
Und welche Rolle spielen jetzt ETFs bei der Diversifikation, Karl?
Zunächst mal zur Klarstellung. ETFs sind keine Anlageklassen. Es sind Finanzinstrumente, mit deren Hilfe man auf effektive und kostengünstige Weise in bestimmte Anlageklassen investieren kann. Dafür sind sie aber perfekt geeignet. Darum sind sie zum Beispiel auch für unsere Vermögensverwaltung das bevorzugte Finanzinstrument. ETFs haben aber mit der Frage, wie ein Depot insgesamt strukturiert sein sollte, im Grunde nichts zu tun. Sprich, in welche Anlageklassen und Faktoren, in welcher Gewichtung man investieren sollte. Aber innerhalb einzelner Kategorien, sprich Faktoren, sind ETF-Anlagen sehr nützlich. Denn wenn man den oder die dazu passenden ETFs gefunden hat, muss man sich über die Zusammensetzung der Anlagen innerhalb einer Kategorie keine Gedanken mehr machen. Und das ist in der konkreten Umsetzung schon sehr viel wert.
Ja, und da sind wir dann auch recht schnell bei der passenden Aktienquote, die ja ganz unterschiedlich sein kann, Karl. Der norwegische Staatsfonds beispielsweise, der seit 1998 an den internationalen Kapitalmärkten investiert, der hat eine Aktienquote von roundabout 60%, hält die auch konsequent bei. Wie erfolgreich war er denn damit?
Tendenziell ist die Aktienquote sogar höher, Andreas. Aktuell liegt sie nämlich sogar bei 71%. Der norwegische Staatsfonds ist übrigens ein gutes Beispiel für eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie. Immerhin ist er mit einem Volumen von derzeit 1,4 Billionen Euro der größte Staatsfonds der Welt. Die Strategie und der Erfolg des Fonds sind geradezu eine Bestätigung für unsere Position, dass in einem effizienten Portfolio nur internationale Aktien und Anleihen sein sollten. Er hält nämlich neben den 71% Aktien fast nur Anleihen mit einem Gewicht von 27,1%. Lediglich ein kleiner Rest von 1,9% ist in Immobilien und eine geradezu homöopathische Dosis von 0,1% in alternativen Anlagen investiert. Und der Erfolg gibt ihm recht. Er hat seit Auflegung am 1. Januar 1998 und dem Ende des ersten Halbjahres 2024 eine jährliche Rendite von 6,3% erzielt.
Und was können nun die Anlegerinnen und Anleger daraus für das eigene Risikomanagement ableiten?
Vor allem, dass sie sich nicht irgendwelche exotischen Produkte aufschwatzen lassen sollten, die man angeblich unbedingt braucht. Wenn Aktien und Anleihen für den größten und erfolgreichsten Staatsfonds der Welt ausreichen, dann sollten sie auch für Privatanleger genügen. Und sie können daraus ableiten, dass Anlagedisziplin extrem wichtig ist. Der Fonds hat nämlich bewiesen, dass Disziplin der wichtigste Beitrag ist, den Anleger selbst zum Anlageerfolg beitragen können. Er hat nämlich seine Quoten immer beibehalten, auch in den größten Krisen. Und die gab es seit 1998 reichlich.
Einen Punkt möchte ich unbedingt noch mit dir besprechen, Karl, und zwar den sogenannten Wertschwankungsausgleich, der ja durchaus ein wichtiger strategischer Faktor für euch ist. Was hat es damit auf sich?
Nehmen wir an, eine Anlegerin hat sich ursprünglich für eine Strategie mit 50% Aktien und 50% Anleihen entschieden und sie ist auch gut beraten worden. Das heißt, 50% Aktien passen auch zu ihrer Risikotragfähigkeit. Wenn aber jetzt die Aktien im Vergleich zu Anleihen sehr gut gelaufen sind, kann es sein, dass sie plötzlich 65% ihres Vermögens in Aktien hat und nur noch 35% in Anleihen. Zwar hat die Strategie durch den höheren Anteil an Aktien nun mehr Chancen als vorher, aber eben auch mehr Risiken. Und das passt nicht mehr zu ihrem Risikoprofil. Das Problem dabei ist, dass nun die Gefahr besteht, dass die Kundin im Falle, dass die Aktienmarktrisiken tatsächlich auch mal heftiger zuschlagen, was ja jederzeit passieren kann, die Nerven verliert und womöglich zur Unzeit aussteigt. Um zu verhindern, dass so etwas passiert, ist der Wertschwankungsausgleich eines der wichtigsten Instrumente des Risikomanagements. Entscheidend dabei ist aber, dass der Zeitpunkt von vornherein festgelegt ist und man dabei nicht versucht, Kauf- und Verkaufszeitpunkte abzupassen. Sonst läuft man Gefahr, dass das Ganze zum Market Timing verkommt. Und von dem weiß man ja nun zur Genüge, dass es dem Kunden nichts bringt und letztlich nur schadet.
Aber ist es nicht irgendwie unlogisch, wenn ihr immer wieder genau die Positionen verkauft, die besonders gut gelaufen sind und, ich sag mal, die ollen Rohrkrepierer behaltet?
Ja, wenn man nur vorher wüsste, was letztlich die Rohrkrepierer sein werden, dann hättest du recht. Aber das weiß man eben leider nicht. Nachgebende Kurse alleine sind kein zuverlässiger Hinweis darauf. In der Regel ändern sich durch Marktbewegung alle Relationen im Depot. Und durch den Wertschwankungsausgleich werden sie wieder auf ihre richtigen Werte gebracht. Und dass man dadurch Werte, die gut gelaufen sind, verkauft und die, die schlecht gelaufen sind, nachkauft, ist lediglich eine Art Nebeneffekt. Das wird nicht bewusst gemacht, um Outperformer zu finden oder Rohrkrepierer loszuwerden, sondern es ist ein Automatismus, der aber auch antizyklisch wirkt und der sich insgesamt positiv auf die Rendite auswirkt.
Alles klar, also so funktioniert nun Rebalancing im Portfolio. Um am Ende nochmal auf deine persönliche Risikobereitschaft zurückzukommen, Karl. Wo wirst du denn dein Rebalancing vornehmen jetzt, wo du auf dem Weg Richtung 60 bist? Weniger Mountainbiken, mehr Schach oder doch Sudoku?
Ja, musst du mich jetzt dran erinnern? Nein, kein Sudoku und auch kein Schach. Das ist nicht meine Welt. Also ich werde mein Mountainbike weiterfahren, aber du hast natürlich recht. Jetzt, wo ich, du hast es ja freundlicherweise bemerkt, auf die Gerne. 60 zugehe, muss ich mich nicht mehr die steilsten Abhänge hinabstürzen. Also ich fahre tatsächlich den Berg runter jetzt langsamer.
Übrigens, da bist du in Brandenburg auch sehr gut aufgehoben, denn die Zahl der hohen Berge ist da relativ gering.
Da hast du recht.
Und damit sind wir auch endlich in der Lage, gemeinsam mal Fahrrad zu fahren, weil ich die hohen Berge eben nicht schaffen würde. Insofern ist das ja vielleicht auch mal was, was wir planen können. Lieber Karl-Matthäus Schmidt, Dankeschön für diesen Podcast zum Thema Risikobereitschaft bei der Geldanlage Rebalancing. All diese Fachbegriffe wurden erklärt in diesem Podcast, der alle 2 Wochen freitags erscheint, den Sie am besten abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen, Themen vorschlagen unter podcast@quirinprivatbank.de. Sie können sich weiter informieren, tiefer in die Themen einsteigen unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.
sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.